Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Matthias Schrade, Vorstand der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG.
Okay, stellen wir DEFAMA vor, ist ein spezialisierter Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren, Lebensmittelmärkten in kleinen, mittelgroßen Städten in Deutschland. Kern der Story, Nahversorgung, Mieter mit täglichem Bedarf, lange Laufzeiten. Wichtige Kundengruppen sind Lebensmitteleinzelhändler, nennen wir ein paar Namen, Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Norma, Penny, DM, Rossmann. In Summe hat DEFAMA inzwischen über 90 Standorte, stimmt das? Und eine Fläche der Vermietungsquote um 95-97%, ist das richtig?
Per Stichtag, 30.09. hatten wir 91 Objekte. Wir haben zum Stichtag 95% Vermietungsstand bei mehr als 320.000 Quadratmeter Mietfläche. Wir haben nach dem Stichtag noch ein weiteres Objekt gekauft, beziehungsweise genau gesagt zwei, aber eins ist wiederum abgegangen. Also per heute in diesem Augenblick haben wir 92 Objekte im Bestand.
Eigentlich auch sehr spannend. Für viele Anleger Spezialwert. Diese Supermärkte, Drogerien, dazu seit Jahren wachsende FFO und jedes Jahr etwas mehr Dividende. Gleichzeitig sehen wir 2025 einen Gewinnrückgang durch Sondereffekte, hohe Investitionen und eine ambitionierte Wachstumsplanung bis 2023. Was sind das für Sondereffekte?
Das ist ganz einfach. Wir bilanzieren nach HGB. Das bedeutet, dass bei uns Verkaufserlöse automatisch dann, sofern sie über dem Buchwert stattfinden, den Gewinn erhöhen. Und je nachdem, ob wir in einem Jahr mehr oder weniger Verkaufsgewinne haben, ist das Ergebnis dann eben davon beeinflusst. Das Kerngeschäft, das sieht man dann im FFO, das ist das Nettoergebnis plus die Abschreibungen, bereinigt um solche Verkaufseffekte. Das ist in den letzten Jahren jedes Jahr gestiegen. Das Nettoergebnis lässt sich also so einfach nicht direkt vergleichen. Wenn wir dieses Jahr jetzt noch irgendein Objekt verkaufen würden mit großem Gewinn, zack, wäre das Ergebnis höher. Verkaufen wir nächstes Jahr nichts, zack, geht es nach unten. Aber das Kerngeschäft ist letztlich, wir leben von den Mieten und die liefern uns diesen FFO, der sehr robust ist und jedes Jahr wächst.
Warum wollen Sie eigentlich was verkaufen?
Wir haben dieses Jahr drei Objekte verkauft, wobei eins davon nur dieses Jahr abgewickelt wurde. Die Beurkundung war schon im letzten Jahr. Das war ein Hellweg-Baumarkt, der unter der Marke BayWa betrieben wurde in Templin. Hellweg ist ja in der Presse jetzt auch zwischenzeitlich in der breiten Öffentlichkeit bekannt, hat gewisse Probleme. Wir hätten in den Standort investieren müssen, um einen neuen langfristigen Mietvertrag zu schließen, sind aber nicht so ganz sicher, wie gut es dem Mieter vielleicht von heute aus in 5 oder 10 Jahren geht. Die Alternative war ein lukrativer Verkauf an einen Lebensmittler. Konkret, das ist in der Lokalpresse auch zu entnehmen, an Famila. Die planen dort einen neuen Lebensmittelmarkt perspektivisch irgendwann zu errichten. Das war also in der Abwägung der Situation aus unserer Sicht der Spatz in der Hand sozusagen, statt die Taube auf dem Dach. Weil wenn wir dann mit Hellweg investiert hätten und Hellweg dann tatsächlich seine Probleme nicht lösen kann, irgendwann in einigen Jahren hätte man eventuell ein richtiges Problem gehabt.
Ja, Probleme können andere haben, das stimmt. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 2025 haben Sie jetzt bereits 16 oder 17 Zukäufe gemeldet?
16.
Das Portfolio ist über 91 Standorte, haben Sie vorhin berichtet. Mal so von der Größe. Wo ziehen Sie sich eine Größen- oder Finanzierungsgrenze? Also wann kippt eigentlich Wachstum von gesund zu gefährlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir schauen immer sehr genau auf die Risiken, haben jetzt dieses Jahr zwar 16 Objekte gekauft, aber wer sich das genauer anschaut, stellt fest, das sind eher einfache, kleinere Objekte im Schnitt gewesen. Komplexe, große Objekte würde man niemals in dieser Stückzahl kaufen, weil die müssen auch erstmal übernommen, integriert werden, machen sehr viel Arbeit. Jetzt die letzten drei Objekte beispielsweise war ein einzelner Rewe in Bayreuth, es war ein einzelner Action in Riesa und ein einzelner AWG-Modemarkt in Löbau. Das sind Objekte, die vom Verwaltungsaufwand, vom Integrationsaufwand her wesentlich kleiner sind. Davon kann man also auch ein paar mehr kaufen. Objekte mit komplexeren Gebäuden, mehr Mietern, insgesamt größer. Das sollte man halt auch dann mit Augenmaß das nur machen. Also Wachstum in der Größenliga von vielleicht plus minus 10% der Mieten pro Jahr, das ist managebar, das ist auch für die Verwaltung stemmbar. Auf einen Schlag jetzt zum Beispiel 50 Objekte oben drauf zu packen oder auch nur 10 wirklich große Klopper, die dann jedes einzelne Objekt eine Million Jahresmiete oder ähnliches haben, das sollte man vermeiden.
Mhm. Also gesundes, sinnvolles Wachstum. Ich komme zufällig aus Bayreuth. Wo ist dieser Rewe?
Das ist der Rewe-Markt in der Friedrichstraße. Das ist, wenn man von der Uni Richtung Stadtzentrum fährt, ja, rechter Hand. Eigentlich kann man den nicht übersehen.
Man merkt, der Chef kennt sich aus. Also der Chef kocht selber. Nein, also Sie kennen jeden Markt selber?
Ich war nicht bei allen Standorten vor Ort. Teilweise war das dann auch mein Vorstandskollege oder Kollegen, die den dann auch besichtigt haben aus der Transaktionsabteilung. Techniker insbesondere, die dann auch im Zuge der Ankaufprüfung sich das angeschaut haben. Aber ich selber habe die allermeisten Objekte gesehen. Den Standort kannte ich witzigerweise recht gut, weil von Berlin zu meiner Familie im Schwäbischen immer wieder mal an Bayreuth vorbeikomme, auch ab und zu in Bayreuth dann übernachtet habe, genau diese Straße öfter schon entlang gefahren bin. Ja, und wie es der Zufall will, haben wir jetzt genau in dieser Straße dann ein Objekt. Und wie es der Zufall wollte, bin ich wenige Tage nach der Beurkundung tatsächlich auch dort vorbeigekommen und habe natürlich dann, musste dort zwar nicht übernachten dieses Mal, habe aber trotzdem diesen kurzen Abstecher gemacht und auch dem Rewe ein paar Euro Umsatz dann auf dem Weg verschafft.
Ja, blicken wir in die Zukunft. Ihr 2030-Plan sieht einen Portfoliowert von mindestens 500 Millionen Euro, 42 Millionen Mieterträge, 19 Millionen FFO vor. Was müssen Sie ganz konkret in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren schaffen, damit diese Zahl mehr als Präsentation ergibt, sondern Realität?
Also dem Grunde nach ist es eine Fortsetzung des Wachstums der letzten Jahre. Das klingt vielleicht im ersten Moment gar nicht so anspruchsvoll, aber die Mieten von aktuell 28 Millionen innerhalb von 5 Jahren auf 42 zu steigern, das müssen wir auch erst einmal machen. Das wird eine Mischung sein aus Zukäufen und im gewissen Umfang auch Weiterentwicklung von Bestandsobjekten und das Ganze bei anhaltend guter Rentabilität, die möglicherweise vielleicht sich noch ein kleines bisschen von der Marge her steigern lässt. Aber das Entscheidende ist, wir haben uns das vorgenommen, wir haben in der Vergangenheit schon uns langfristige Ziele gesetzt und die dann auch erreicht. Das wollen wir auch diesmal wieder unter Beweis stellen.
Gibt es gesetzliche neue Auflagen, Umwelttechnik, andere Heizformen, womit Sie jetzt schon rechnen müssen für mehr Investitionen?
Wir investieren permanent in die Objekte, in der Regel zusammen mit den Mietern. Wir haben dieses Jahr beispielsweise aber auch schon allein 7 Wärmepumpen verbaut. Wir haben eine ganze Reihe von Objekten, auch beispielsweise Dächer, Parkplätze und Ähnliches saniert. Wir haben große, lange Mietverträge, teils geschlossen, teilweise kurz vor Abschluss, mit Mietern, die sehr häufig dann auch Investitionen in die Objekte mit sich bringen. Das ist das Gebiet meines Vorstandskollegen, der sich mit seiner Abteilung Projektentwicklung um solche Dinge kümmert. Da fließen natürlich auch Neuentwicklungen mit ein. Es ist einfach etwas, Immobilien habe ich immer schon gesagt, es ist keine reine Kapitalanlage. Man muss sich kümmern, man muss das Portfolio weiterentwickeln, zeitgemäß halten, damit es auch ertragsstark bleibt. Ob das jetzt dann gesetzliche Entwicklungen sind, à la energetische Themen, oder ob das dann einfach von den Mietern Anforderungen sind, weil die Mieter ihre Konzepte verändert haben, ist unterm Strich egal. Man muss letztlich darauf eingehen. Man kann nicht einfach da einen Kopf in den Sand stecken und die Immobilien nur als Cashmaschine verstehen, wo jeden Monat dann wie beim Geldautomaten Geld rausfällt. Man muss auch wieder was reinstecken und damit auch die Werte nach und nach ja, erhalten oder auch steigern.
Ja, Sie arbeiten mit einer hohen Verschuldung. Gleichzeitig planen Sie bis 2030 mindestens 25 Millionen in Umbauten und energetischer Sanierung zu stecken. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Gibt es irgendeinen neuen Trend? Also in der Wirtschaft würde man sagen KI, okay, aber das funktioniert ja bei einer Immobilie nicht. Gibt es irgendeinen Trend von Kundenwünschen? Was muss so ein Fachmarktzentrum zukünftig haben oder was hat ein modernes momentan?
Also ein Trend ist sicherlich das Thema Energie. Das spielt bei den Mietern eine immer größere Rolle. Wir haben zum einen, habe schon erwähnt, das Thema Wärmepumpen, dass also die laufenden Heizkosten beispielsweise damit auf eine moderne, also zum einen die Kosten möglichst begrenzt werden, aber auch gleichzeitig mal eine zeitgemäße Energieform hier einsetzt. Auf der anderen Seite sprechen wir mit einigen Mietern über das Thema Mieterstrom. Das heißt, dass wir PV-Anlagen auf den Objekten installieren, nicht um Einspeisevergütung zu generieren, sondern um mit den Mietern direkt Strom zu liefern.
Das macht ja Sinn. Strom dafür brauchen wir. Entscheidend, genau. Einspeisevergütung lohnt sich ja eh nicht mehr. Ich hatte gerade diverse Interviews, was auf dem Energiemarkt los ist hier.
Der Clou ist, das Produzieren von Energie auf dem Grundstück, wo es verbraucht wird, ist deutlich günstiger, weil die Energie dann zum Beispiel keine Netzgebühren, also die geht ja quasi dann nicht durchs Netz durch, deswegen entfallen Netzgebühren und andere Komponenten, die im Strompreis mit enthalten sind. Und dadurch können wir auf dem Grundstück konkurrenzfähig günstig quasi produzieren und damit selbst Großabnehmerpreise, die ein Edeka, Kaufland, Netto und ähnliche natürlich bekommen, die zahlen dann nicht den Preis, den wir dann auf der Stromrechnung sehen, sondern einen Bruchteil davon, können wir trotzdem für uns rentabel das Ganze gestalten.
Das heißt,
wir haben hier die ersten Pilotprojekte angestoßen. Das ist nicht so trivial, wie man denkt. Wir haben jetzt Anfragen laufen bei den lokalen Netzbetreibern, weil man kann nicht einfach so eine Anlage draufschrauben, Vertrag mit dem Mieter machen und loslegen, sondern da muss man erstmal quasi die Freigabe bekommen, um dann nicht an Standorten, wo vielleicht ohnehin durch Überkapazitäten das Netz schon anfängt, ein bisschen instabil zu werden, möglicherweise noch mehr draufgeschmissen wird. Und ja, wie gesagt, wenn diese Anfragen durch sind, dann werden wir möglicherweise, na, dieses Jahr wird eng, aber vielleicht im ersten Quartal möglicherweise die erste PV-Anlage auf diese Weise installieren.
Ist interessant. Nach wie vielen Jahren müsste sich sowas amortisieren?
Das ist sehr rentabel. Es hängt jetzt ein wenig davon ab, ob man das Ganze auch noch finanzieren kann. Wir werden die ersten Pilotprojekte ohne Finanzierung erstmal starten, weil es momentan offenbar noch komplettes Neuland ist. Uns ist nicht bekannt, dass irgendein anderer großer Player bereits systematisch PV-Anlagen mit Mieterstrom wohlgemerkt macht. Die Mieter selber, wenn man neue Aldis oder Lidls anguckt, dann sind sehr häufig dann solche Anlagen bereits integriert. Teilweise sind natürlich auch Anlagen früher installiert worden, die dann über die Einspeisevergütung laufen. Aber das Thema Mieterstrom, also Anlagen zu installieren, die direkt den Löwenanteil des produzierten Stroms an den Mieter liefern und sich darüber letztlich auch dann finanzieren sollen. Da haben wir auch festgestellt in Gesprächen mit Banken, das scheint komplett neu zu sein. Da sind wir wohl die Ersten, die sich da intensiver mit beschäftigen.
Ja, und Mieterstrom ist ja auch gesetzlich neu endlich erlaubt.
Ja, also es gibt auch Entwicklungen, die das begünstigen. Die sind noch relativ frisch. Unterm Strich ist es eine Thematik. Vor 3, 4, 5 Jahren hätte sich das noch gar nicht wirklich gerechnet. Jetzt sind die Voraussetzungen da und es ist tatsächlich, ja, je nachdem, wie man rechnet, eine sehr rentable Thematik. Aber für uns ist es auch neben dem, dass man damit ein bisschen Geld verdienen kann, relativ zu den Mieterträgen ist das immer noch eine untergeordnete Bedeutung. Ist es trotzdem auch etwas, wo wir einen Beitrag leisten können zum Thema Klimaneutralität. Für unsere Mieter ist das auch sehr wichtig, weil die selber auch CO2-Ziele haben, die sie erreichen wollen und müssen. Und da ist dann dieses Thema ja aus deren Sicht offenbar strategisch auch zentral. Und es stärkt für uns dann auch die Beziehung zum Mieter, wenn man eben nicht nur das Gebäude vermietet, sondern auch noch so ein bisschen bei der Energieversorgung unterstützt.
Bisschen Service drin hat. So, wir sind auf dem Eigenkapitalforum. Ein Termin jagt den anderen. Ich muss ein paar Fragen über Bord werfen. Aber die drei größten Chancen aus Investorenbrillensicht: Nische, kleine Fachmarktzentren, also wenig Wettbewerb, große institutionelle, ja, stabile Mieter, Lebensmittel, Drogerie, defensive Cashflow, selbst in schwachen Konjunkturphasen. Zweitens, strukturiertes Wachstumsmodell, klare Ziele bis 2030, starke Akquisitionspipeline, Track Record bei Integration, FFO-Steigerung plus jährliche Dividendenerhöhung. Zinsumfeld auch als Chance. Viele Wettbewerber stehen unter Druck, wobei die Pharma Objekte zu besseren Preisen kaufen kann und unterstützt durch lange Zinsbindung und breite Bankenbasis. Q3 hat das bestätigt. Wie sieht es da aus?
Ja, wir haben nach 9 Monaten haben wir jetzt beim FFO ja im Prinzip auf Kurs 7% Steigerung, 8,2 Millionen. Wir sind auch, was die Ankaufpipeline angeht, hat sich das ja gut weiterentwickelt. Also viele der Objekte, die wir jetzt gekauft haben, die meisten Objekte sind in den ersten 9 Monaten noch gar nicht enthalten, haben sogar dann durch die Einmalkosten, die im Zuge einer Transaktion entstehen, eher dann noch kleine Negativbeiträge gehabt. Von daher glauben wir, dass wir im 4. Quartal eher noch kleinen Schnaps obendrauf kriegen und dann unser Ziel 11 Millionen FFO in diesem Jahr auch erreichen können. Wir haben auch organisatorisch uns in den letzten Monaten weiterentwickelt. Wir haben den Personalaufbau, den wir vor 2 Jahren begonnen haben, zwischenzeitlich im Wesentlichen abgeschlossen, haben unseren Personalbestand insgesamt glatt verdoppelt seit Anfang letzten Jahres, aber sind jetzt auch sehr gut aufgestellt, um tatsächlich dann auch weitere Objekte mit sehr wenig zusätzlichem Personal künftig dann stemmen zu können. Ja, also unterm Strich, wir bleiben da auf Kurs. Mal schauen, was dann die nächsten Wochen noch bringen, ob es noch einen Jahresendspurt gibt beim Thema Abschlüsse. Aber wir haben jetzt schon 16 Objekte. Das ist ein Jahresrekord, was die Stückzahl angeht.
Also heißt, Sie würden vielleicht nochmal zum Notar laufen?
Ich bin relativ sicher, dass da nochmal der ein oder andere Notartermin kommen wird. Aber okay. Wie gesagt, es liegt immer nicht an uns. Das muss immer ein Verkäufer auch mit uns zum Notar. Erst dann kann unterschrieben werden.
Also die Ziele 2025, FFO 11 Millionen, sagten Sie, Gewinn etwa wo?
Wir haben adressiert, dass wir größer 5 Millionen erreichen wollen. Jetzt ist im 4. Quartal noch ein Objekt bereits abgewickelt worden im Verkauf. Außerdem ein Objekt, das wahrscheinlich im 4. Quartal noch abgewickelt wird. Von daher glauben wir, dass es eher ein bisschen über 5 Millionen sein wird. Aber wie gesagt, das HGB-Ergebnis ist für uns immer nachrangig. Entscheidend ist eigentlich immer das Ziel beim FFO.
Herr Schrade, vielen Dank. Schöne Weihnachtszeit, ja, und einen guten Notartermin.
Danke.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.